Freue mich, euch alle hier zu sehen und so viel und so ein großes Interesse für Israel oder genauer gesagt für das, was Gott in Israel macht und mit Israel. Das ist nämlich sehr, sehr spannend und wir leben in spannenden Zeiten und ich freue mich, dass es jetzt noch Interesse gibt von Christen, weil leider muss ich zuschauen, wie seit dem 7. Oktober immer mehr und mehr Gemeinden sich von Israel distanzieren. Aber nicht hier bei euch. Und das ist große Ermutigung, aber ich habe viele Absagungen bekommen, Abmeldungen von unserem Rundbrief, also verschiedene Gründe, ja, Israel ist zu politisch, passt nicht in unseren Gottesdienst. Ich sage, was? Dann ist ja die ganze Bibel politisch auch. Also, und alle solche Ausreden, oder ja, wir haben da ein paar Kritiker in der Gemeinde und den wollen wir nicht auf den großen Zeh treten, die haben einfach Angst, diese heiße Kartoffel Israel anzutasten. Und aber Israel gehört mit dazu. Es ist wichtig, dass Christen wissen, was in Israel passiert, was Gott da macht. Und das bestätigt auch Gottes Wort. Wir können ein Vers nach dem anderen ablesen und sehen, wie Gott seine Verheißungen in Erfüllung bringt mit Israel. Und das ist doch toll, wenn man das alles beobachten kann und daran erkennen können, wann Jesus wiederkommt, damit wir auch rechtzeitig vorbereitet sind und so weiter. Ja, ich kenne einige, aber nicht so viele, noch nicht alle. Es sind viele neue Gesichter. Auf alle Fälle für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher, ich bin in Deutschland geboren. Mit 11 Jahren sind wir nach Israel eingewandert. Ich bin in Düsseldorf geboren. Mein älterer Bruder ist in Israel geboren, meine Eltern waren dort, sind aber wieder zurück nach Deutschland, da bin ich geboren, also ich war schon auf dem Weg, also ich bin made in Israel, aber geboren in Deutschland. Ja, darauf kommt es an, im Hemd steht immer made in, ne? in dem Land, auf alle Fälle. Und ja, dann bin ich dort aufgewachsen, wie jeder Israeli, auch erst 3 Jahre zur israelischen Armee, ich war bei der Marine 3 Jahre. Und nach den 3 Militärdienstjahren musste ich dann jedes Jahr nochmal einen ganzen Monat zum Reservedienst. Wieder Israel ist ganz normal, bis ich 45 Jahre alt war. Und danach, jetzt bin ich jetzt schon längst drüber. Und dann müssen natürlich auch unsere Kinder hin, die waren auch schon dort zum Teil. Ihr seht, Israel ist ein Land, wie sich da geständig, alles dreht sich um Sicherheit. Und das ist nun mal so, wenn man so schön umzingelt ist mit friedlichen Nachbarländern, dann bleibt uns leider nichts anderes übrig. Aber es ist spannend, in Israel zu leben und auch einfach zu wissen, wir leben in diesen prophetischen Zeiten. Wir leben in der Endzeit. Und das darf uns aber nicht betrügen, denn Endzeit ist was Gutes. Ist nicht immer so gemütlich, die Endzeit. Aber wir wissen, die Endzeit, die muss kommen, bevor Jesus wiederkommt. Jesus hat das uns verraten, dass bevor er wiederkommen wird, wird es sein wie bei den Wehen einer schwangeren Frau. Und die schwangere Frau, die freut sich eigentlich auf die Wehen, auch wenn sie ungemütlich sind. Aber warum? Weil sie weiß, dass die Wehen kündigen das Baby an. Und darauf freuen wir uns, dass nach den Wehen kommt. Und deswegen sollten wir als Christen mit Hoffnung durch die Straßen laufen und nicht so bei jedem, was passiert, ach, schon wieder ein Krieg, auch schon wieder ein... Oh, schrecklich, was wird jetzt nun, wie, was wird mit uns? Nein, wir sollen den Leuten, wenigstens wir Christen, wir wissen, wie es ausgehen wird. Wir können diese Hoffnung ausstrahlen. Das ist mit unserer Aufgabe, das ist ein Zeugnis, dass wir nicht jetzt bei jedem kleinen Ereignis, oder großen Ereignis, das auf der Welt passiert, dass wir so, immer Hilfe, 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 was machen wir? Erstmal wissen wir, wo wir hingehen, wenn was passiert, und zweitens wissen wir, dass es umso schlimmer es wird, umso näher stehen wir vor der Wiederkunft Jesu, auf der wir alle warten. Amen? Amen. Also, ist doch gut. Und wir leben in ganz prophetischen Zeiten, habe ich schon gesagt. Aber warum? Das hat auch der Prophet Jeremia gesagt. Wisst ihr, der Auszug aus Ägypten ist das größte Ereignis in der ganzen Bibel. Als Gott sein Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausholte und ins gelobte Land brachte, und vorher das Meer durchquerte und alles tat, bis sie ins gelobte Land kam, das ist für das jüdische Volk das allergrößte Ereignis, ich glaube auch in der ganzen Bibel. Vielleicht auch in der ganzen Weltgeschichte. Und so ein großes Ereignis war das für das jüdische Volk, dass wir an jedem Feiertag in Israel erinnern wir und lesen wir den Auszug aus Ägypten. Sogar an jedem Wochenende, an jedem Schabbat, wird Gott gelobt, wie er mit starker Hand uns aus Ägypten befreit hat. Das wird an jedem Schabbat wird Gott dafür gelobt. So ein großes Ereignis war das für das jüdische Volk. Aber was sagt der Prophet Jeremia über dieses Auszug aus Ägypten? Wir lesen in Jeremia 23, Vers 3 folgendes. Und ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie wieder auf ihre Weideplätze zurückbringen. Das geschieht momentan in unseren Tagen. Die Hälfte der Juden, genau 50% aller Juden weltweit, leben heute schon in Israel. Bei der Staatsgründung 1948 waren es nur 6% Juden von der ganzen Welt. Jetzt sind schon die Hälfte von Gottes Volk zurückgekehrt, wie die Propheten es verheißen haben. Das heißt, wir befinden uns mitten in der Erfüllung von den Verheißungen, direkt genau mittendrin. Und dann sagt der Prophet Jeremia, das ist ganz wichtig, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Man wird das nicht mehr als das große Ereignis betrachten. Warum? Weil es wird noch was Größeres passieren. Sondern, so man wird sagen, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt hat und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen wieder in ihrem Land wohnen. Genau, wir leben in diesen Tagen. Gott hat uns schon zurückgebracht aus dem Norden und aus allen anderen Ländern. Und die andere Hälfte, die kommt noch. Aber wir sind mittendrin. Und wenn diese Tage einmal beendet sind, dann werden diese Tage betrachtet als ein wichtigeres, größeres Ereignis als der Auszug aus Ägypten. Das ist das, was Jeremia hier sagt. Man wird nicht mehr sagen, schaut mal, was Gott uns damals angetan hat, dass er uns aus Ägypten herausgeführt hat. Sondern schaut mal, wie Gott all sein Volk nach 2000 Jahren wieder aus allen vier Enden der Welt gesammelt hat, zurückgebracht hat in ihre Heimat. Wer hätte das geahnt, nach 2000 Jahren, dass ein Volk zurückkehrt? Eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, keiner hat Hebräisch gesprochen. Heute spricht wieder ein ganzes Volk Hebräisch. So etwas gab es noch nie in der Geschichte. Wer hätte geahnt, dass nur 3 Jahre nach dem Holocaust, nachdem alle meinten, jetzt ist es aus mit dem jüdischen Volk, wurde der jüdische Staat geboren, so wie Gott es verheißen hat, in seinem Wort. Gegen jede Wahrscheinlichkeit, gegen jede Logik und gegen jede Politik. Wisst ihr was? Unser Gott ist nicht politisch korrekt. Nein, unser Gott ist und bleibt biblisch korrekt. Auch wenn unser Politiker politisch korrekt sein. Gott bleibt politisch korrekt. Und auch wenn das unseren Politikern nicht schmeckt. Das geschieht, auch wenn das gegen jede Logik spricht. Und wer hätte das geahnt? Nur 3 Jahre nach dem Holocaust, nachdem ein Drittel vom jüdischen Volk vernichtet wurde, umgebracht wurde. Aber wenn Gott das verheißen hat, dann geht das in Erfüllung. Wir leben also, ihr müsst verstehen, was für gewaltige, in welchen gewaltigen Tagen wir leben. Und da sagen mir Gemeinden, nee, das ist Politik, das passt nicht. Oder das Thema Israel gehört nicht in unseren Gottesdienst. Wisst ihr, einmal sagte jemand, der Israel verfluchen sollte, Folgendes. Siehe, welch ein Volk, wie eine Löwin wird es aufstehen und wie ein Löwe sich erheben. 4. Mose 23, Vers 24. Das ist der Name von der Offensive, von dem Angriff gegen den Iran. Das sagte einmal Bileam, der sollte Israel verfluchen, konnte es aber nicht. Wie viele Länder versuchen Israel zu, oder Nationen, arabische Nationen versuchen Israel zu verfluchen, Israel zu vernichten. Aber letztendlich verdreht Gott immer diesen Fluch in einen Segen. Auch der 7. Oktober, sie versuchten uns zu vernichten. Zu was kam das? Warum will der Teufel uns vernichten? Damit die Wiederherstellung Israels nicht stattfindet. Und die Wiederherstellung Israels, ich hoffe, ihr kennt die Bibel gut, das steht im Neuen Testament, die Wiederherstellung Israels ist eine Bedingung für die Wiederkunft Jesu. Petrus hat das einmal gesagt, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, bis Israel wiederhergestellt ist. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Jetzt wissen wir genau, was geschehen muss, bevor Jesus wiederkommt. Wann, weiß ich nicht, das können wir nicht wissen. Aber Israel muss, das ist eine Bedingung. Und sonst Sacharja 12, Vers 10, und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Jesus wird auf den Ölberg wieder zurückkommen. Und wenn sie nicht da sind, dann steht ja Jesus alleine auf dem Ölberg. Also, deswegen holt Gott jetzt sein Volk zurück, damit sich dieser Vers erfüllt. Und der Teufel, der weiß das. Und deswegen schickt er ständig Nationen, um diese Wiederherstellung Israels zu verhindern. Und der 7. Oktober sollte den Hamas oder dem Teufel dazu dienen, dass wir vernichtet werden. Die Angriffe von den sieben anderen Fronten. Aber zu was hat es letztendlich gebracht? Dass dadurch, ist zwar schade, dass der Hass gegen die Juden in der ganzen Welt gestiegen ist. Das hat den Antisemitismus gefördert, den Judenhass. Aber das wiederum hat dazu geführt, dass die Juden schneller zurückkehren nach Israel. Und umso schneller sie kommen, umso schneller kommt Jesus wieder. All diese Angriffe gegen die Juden weltweit, die beschleunigen die Wiederkunft Jesu. Sie meinen es böse, sie meinen zu verfluchen. Gott wandelt das in einen Segen. So macht Gott das. Und so versucht auch Bileam uns zu verfluchen. Aber er konnte uns über das Volk Israel nur segnen. Siehe, welch ein Volk, wie eine Löwin wird Israel aufstehen und wie ein Löwe sich erheben. Wenn ich euch vor letzten Monat gesagt hätte, dass einmal Israels Flugzeuge ungestört in den Iran fliegen und wieder zurück, da hättet ihr mir nicht geglaubt. 46 Jahre gab es keinen einzigen Flug nach Iran. Die letzten zwei Wochen gab es nur Flüge nach in den Iran. Und nirgends woanders hin. Wir konnten nicht zurück. Wir sitzen fast einen ganzen Monat hier fest. Gott sei Dank haben wir jetzt endlich einen Flug gefunden. Am 1. Juli. Dass wir wieder zurück können. Und das hättet ihr mir nicht geglaubt. Und dass nach der Zerstörung von Hamas in Gaza oder fast die Zerstörung von der Terrororganisation und Hezbollah im Libanon und die Zerstörung von der kompletten syrischen Armee innerhalb nur 48 Tagen, da hat sich was getan. Der ganze Nahe Osten hat sich verändert. Innerhalb weniger als zwei Jahre verwandelte sich Israel von einer Nation, ich sage das mal so offen, die fast eine Hose gemacht hat wegen zwei Zelten von Hezbollah-Terroristen im Südlibanon. Laut Abkommen durften im Südlibanon keine Hezbollah-Leute sein. Aber sie haben da vor einigen Jahren zwei Zelte aufgebaut, um Israel zu beobachten. Und Israel hat sich geweigert, sie anzugreifen oder da etwas zu tun. Wollte nicht wieder die ganze Situation eskalieren lassen, einen Krieg mit Libanon. Hat das geduldet, aber das hat dazu geführt, dass sie dort die Terroristen wieder Tunnels gebaut haben und so weiter. Das heißt, innerhalb als weniger zwei Jahren verwandelte sich Israel von einer Nation, die sich wegen diesen beiden aufgebauten Zelten von Hezbollah-Terroristen im Südlibanon davor gefürchtet haben, hat sich Israel verwandelt in eine starke Nation, die den kompletten Nahen Osten nicht nur verändert, auch beherrscht. Und so, deswegen heißt auch die Operation so, wie eine Löwin wird es aufstehen. Lange hat man, diese zwei Jahre mit dem 7. Oktober haben Israel sehr betrübt. Wir wurden schwer verletzt mit diesem Massaker und sehr gedemütigt. Irgendwann, jetzt ist Israel aufgestanden wie eine Löwin. Und in den 12 Tagen der Operation Rising Lion, aufstehender Löwe, errangen wir einen historischen Sieg. Wir beseitigten zwei existenzielle Bedrohungen gegen Israel. Die Vernichtung von Atomwaffen und die Vernichtung von 20.000 ballistischen Raketen. Jetzt weiß ich, manche sagen, dass wir nicht alles zerstört haben. Die einen sagen so, alle wissen es besser. Eins, auf alle Fälle, auch wenn wir nicht alle Atomwaffen und alle Möglichkeiten und alles plattgelegt haben, wir haben auf alle Fälle das Atomprogramm, das Ziel, Israel mit einer Atomwaffe zu vernichten, auf viele, viele Jahre verschoben. Hätten wir jetzt nicht gehandelt, wäre der Staat Israel bald der Vernichtung ausgesetzt gewesen. Doch dazu kam es Gott sei Dank nicht. Denn im entscheidenden Moment erhob sich Israel wie ein Löwe. Und unser Brüllen erschütterte Teheran und den ganzen Iran und halte um die ganze Welt. In der Bibel heißt es, mit List sollt ihr Krieg führen. Gott gibt uns ganz klare Anweisungen, wie wir Kriege führen sollen. Und der überraschende Eröffnungsschlag von Rising Lion wird in die Geschichtsbücher der israelischen Krieger eingehen und von jedem Militär in der Welt einmal studiert werden. Israel hat da ganz, also hat das auch ganz so getan, wie es in Sprüche 24 steht, ich glaube 24, Vers 6, mit List sollt ihr Krieg führen. Das war eine psychologische Taktik, die Netanyahu und Donald Trump angewendet haben, sie haben einfach all die Medien, die ständig immer nur gegen Israel schimpfen und meckern und immer nur negativ, sie haben die Medien ausgenutzt und sie haben sie für sie spielen lassen. Auch die Medien hier und auch die Medien in Israel. Da haben wir auch ein paar Sender, die sind immer nur am Kritisieren gegen die Regierung und so weiter. Und die beiden haben erst waren sie gute Freunde und dann hat man ständig berichtet, dass die Verhältnisse zwischen Netanyahu und Trump nicht mehr gut sind. Wer weiß, ob Trump weiterhin hinter Israel stehen wird. Und der Iran hat sich schon die Hände gerieben, hat sich gefreut, weil es gibt keine Waffenlieferungen mehr für Israel und so weiter. Es war alles schon geplant. Auch Netanyahus Sohn sollte ein paar Tage nach dem Angriff heiraten. Das war auch alles mit psychologischer Taktik mit voraus geplant, damit der Feind nicht ahnt, dass wir angreifen. Und ein Jahr, schon vor einem Jahr, hatte Israel, der israelische Mossad im Iran eine Basis, Militärbasis aufgebaut mit Drohnen. Mitten im Iran. Die brauchten wir gar nicht von Israel aus zu schicken. Im Iran eine Basis mit Drohnen und Sprengstoff. Die sind dann hochgegangen. Kurz bevor die israelischen Kampfflugzeuge im Iran ankamen, gingen die Drohnen von Iran hoch und haben alle Abwehrsysteme zerstört. So dass die Flugzeuge freie Bahn hatten in den Iran und konnten nicht angegriffen werden von diesen Abwehrsystemen. Und so konnten israelische Kampfflugzeuge stundenlang im Luftraum des Iran dort kriegen. Mit einem heftigen Schlag eliminierte Israel die oberste Führung der islamischen Regierung im Iran. Auch führende Atomwissenschaftler des Iran wurden ausgeschaltet. Diejenigen, die über das Wissen verfügten, das Atomprogramm leiteten und versuchten, Zerstörung und Tod über Israel zu bringen. Wir zerstörten die wichtigsten Anreicherungsanlagen in Natanz, die Uranumwandlungsanlagen in Isfahan und die Schwerwasseranlagen in Arak. Und Präsident Trump stand Israel zur Seite und zerstörte die tief im Untergrund gelegenen Anreicherungsanlagen in Fordo. Nein, wir brauchen keine schwarz auf weiß Beweise, dass sie wirklich damit Israel vernichten wollten. Das wird hier so viel rumdiskutiert. Ich habe es in Zeitungen gelesen. Jetzt den ganzen Monat sind wir ständig in anderen Hotels und dann höre ich so ein bisschen eure Nachrichten. Da wird ständig hier, ja, hat Israel das auch... Hat Israel auch Beweise, dass sie das wirklich vorhatten, damit Israel zu vernichten und dass es nicht wirklich nur Zivilatomprogramme sind und harmlos? Die haben ja gar keine Beweise, schwarz auf weiß und so. Das hat man alles so in Frage gestellt. War das auch, ob das auch berechtigt war? Sorry, aber wer Uran um 60% anreichert hat, der braucht das nicht für harmlose zivile Atomprogramme. Das ist ziemlich klar, dafür braucht man nicht 60%. Und erst recht versteckt auch die Reaktoren nicht so tief unter der Erde, wenn das so harmlos ist und keine bösen Absichten hat. Warum wird das so tief in der Erde versteckt, hunderte Meter? Übrigens hat auch Netanyahu vor einigen Jahren, der israelische Mossad hat auch aus dem Iran vor einigen Jahren eine halbe Tonne Disketten herausschmuggeln können von den Reaktoren unterirdisch. Eine halbe Tonne Disketten. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Bilder noch erinnern könnt, es wurde in der ganzen Welt ausgestrahlt, als Netanyahu selber diese Disketten zeigte und auf einer Leinwand einige von denen ausspielte oder reinlegte und zeigte, was dort alles, und damit bewies, dass dort ein Atombombe, dass dort Atombomben, Atomwaffen gebaut werden. Und wisst ihr was? Die Welt hat ihn lächerlich gemacht. Die Welt wollte ihn das nicht abnehmen, hat sich lustig über ihn gemacht. Golda Meir sagte einmal, ach, einen Moment, ich habe das ganz vergessen. Ach, das haben wir schon vorgestellt. Ich muss noch kurz, Entschuldigung, meine liebe Frau. Ich mache das immer ganz am Anfang. Wenn ich das jetzt nicht mache, ich muss meine liebe Frau noch vorstellen. Entschuldigung, oh. Ich kam so in den Schwung rein. Ich möchte mal sehen, ihr sollt mal sehen, wie hübsch sie ist. Stell ich mal auf. Ja. Ja. Das ist meine Frau. Nein, das ist sehr wichtig, weil Shelly und ich, wir teilen dieselbe Berufung. Shelly, wir haben die gleiche Berufung, und das ist die Christen hier im deutschsprachigen Raum wachzurütteln. Und das ist nicht nur meine Berufung und sie begleitet mich nur. Nein, das ist auch ihre Berufung und es ist natürlich toll, dass sie mich begleitet. Ich würde, weiß nicht, was ich machen würde, hier einen Monat lang alleine rumhocken. Und es ist toll, mit ihr zusammen zu reisen und wir ziehen das durch. Und ohne sie könnte ich das überhaupt nicht machen. Und sie ist eine ganz spannende Frau. Nächstes Mal macht sie auch einen halben Vortrag. Ihre Großmutter kam mit dem Exodus-Schiff nach Israel. Kennt ihr das Exodus, ne? Exodus-Schiff, Leon Uris, das Buch. Auf diesem berühmten Schiff kam ihre Großmutter nach Israel. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, und wir haben diese Berufung hier. Wir haben eine zweiseitige Berufung. Wir haben einmal die Berufung mit dem Vortragsdienst, das machen wir ungefähr eine Woche im Monat. Und dann haben wir auch noch eine Berufung in Israel, und das ist, zerstörte Häuser wieder aufzubauen. Und da haben wir eine Immobilienfirma, da bauen wir einfach viele neue Wohnungen für Neueinwanderer, und alte, zerstörte Häuser, die werden total abgerissen und dann wieder neu aufgebaut und mit Sicherheitsräumen, so dass heute jede Wohnung einen Sicherheitsraum bekommt. Das ist auch Pflicht, und das haben immer noch viele, haben keinen Sicherheitsraum in der Wohnung. Aber alle neuen Wohnungen müssen das heute in Israel haben, und die das nicht haben, die mussten jetzt in der Nacht bei jeder Rakete, und das ging ein paar Mal los in der Nacht, mussten sie raus aus der Wohnung, irgendwo auf der Straße, dann einen gemeinsamen Bunker, wo alle anderen hingehen. Und das ist nicht so angenehm und nicht sympathisch und erst recht nicht für ältere Leute, die ständig aufstehen müssen und schnell dahin laufen müssen. Und das tun wir, und wir bauen in ganz Israel solche Projekte und bereiten natürlich auch Israel vor für die vielen Neuanwanderer. Und ja, da gibt es viel zu tun. Es wartet auf uns sehr viel Arbeit in Israel. Ja, so, jetzt kann ich weitermachen. Ich bin noch gerade mal davon gekommen. Gerade noch. Golda Meir sagte einmal, dass es Mose 40 Jahre lang dauerte, um den einzigen Ort ohne Öl im ganzen Nahen Osten zu finden. Steht ihr? Mose hat gedauert, ist mit den Kindern Israel 40 Jahre in der ganzen Nahen Osten rumgewandert, um den einzigen Ort zu finden, wo es kein Öl gibt. Überall woanders gibt es Öl. Doch Israels Reichtum befindet sich nicht unter dem Boden. Amen. Sondern kommt von oben im Himmel, von Gott allein, der seinem Volk geholfen hat, die Wüste wieder fruchtbar zu machen und einen jungen Staat in einen Hightech-Macht, in eine Start-up-Nation, in eine Wüste, in ein Paradies zu verwandeln. Das hat Israel geschafft, in kürzester Zeit von einem Sumpfland, von einer Wüste in ein Paradies. Wer hätte das geahnt, innerhalb 46 Jahre, dass solch ein Start-up-Nation, so ein Hightech-Land aus dieser Wüste entstehen wird. Leider hat sich keiner der arabischen Nachbarstaaten diesem Wunder Israel angeschlossen. Israel hat ihnen immer die Hand ausgestreckt. Immer versuchten wir, etwas von dem Segen abzugeben, sie mit hineinzuholen. Mit ein paar Ländern hat es jetzt in der letzten Zeit geklappt, mit den Abraham-Abkommen, Eventuell wird es mit dem Saudi-Arabien, mit Bahrain, mit den Vereinten Emiraten. Die haben zugepackt. Und ich glaube, das wird auch Gott segnen. Gott wird diese Länder segnen. Aber die meisten haben sich uns nicht angeschlossen. Und durch ihre ununterbrochenen Versuche, dieses Israel zu vernichten, haben sie sich selbst zerstört und selbst geschadet. Seit Jahrzehnten fordern die Mullahs und Tyrannen Teherans offen die Zerstörung Israels. Eigentlich sollten sie jetzt zufrieden sein, weil die feiern den Sieg. Im Iran wird der Sieg gefeiert. Sie haben Israel zerstört und gedemütigt. Überall wird gefeiert auf den Straßen Irans. Eigentlich sollten wir dann Ruhe haben, wenn das wirklich so ist. Sollten sie jetzt alle weiterleben können. Der Iran hatte vor dem Krieg genug hoch angereichertes Uran für 9 Atombomben produziert. 9. In den letzten Monaten hat der Iran Schritte unternommen, um dieses angereicherte Uran waffenfähig zu machen. Wenn Israel ihn nicht gestoppt hätte, würde er möglicherweise in wenigen Monaten eine Atomwaffe produzieren können. In wenigen Monaten. Vor 80 Jahren wurde das jüdische Volk Opfer eines Holocaust, der vom Nazi-Regime verübt wurde. Vor fast 2 Jahren verübte Hamas, losgeschickt und finanziert vom Iran, einen Mini-Holocaust am 7. Oktober an dem jüdischen Volk. Heute weigert sich der jüdische Staat, Opfer eines nuklearen Holocaust zu sein. Das war wirklich ein Mini-Holocaust. Und anstelle, dass die Welt hinter uns steht, wie sie am Anfang war, diese ersten 2 Wochen, hat sich das gedreht und wurden wir von Opfern zu Monstern, zu Völkermördern und was nicht alles uns vorgeschrieben wird. Aber wisst ihr, es ist verblüffend zu sehen, wie ähnlich die Verhandlungen Israels mit den Hamas-Terroristen in Gaza sind, zu vergleichen mit Aaron und Mose, die verhandelt haben mit Pharao. Das ist genau dasselbe Spiel. Damals hat Gott Mose losgeschickt und zum Pharao zu sagen, lass mein Volk ziehen. Heute kommt Israel zu den Palästinensern in Gaza, lasst mein Volk und lasst meine Geiseln ziehen. Lasst meine Geiseln frei. Genau dasselbe. Und damals geschahen diese Verhandlungen unter Plagen. Hätte Gott keine Plagen geschickt, würde Pharao Mose gar nicht zu sich rufen. Hätte Mose gar keine Audienz bekommen beim Pharao. Er musste bedroht werden, damit er überhaupt ihn zuhört. Deswegen, auch die Hamas-Terroristen, die müssen bedroht werden mit israelischen Bombardierungen, sonst interessiert das nicht. Umso härter Israel zugreift, umso schneller kommen sie an den Verhandlungstisch. Und so wie Pharao jedes Mal, als es wehgetan hat, die Plage, was hat er gemacht? Hat Pharao gerufen, komm, bete doch zu deinem Gott, sag ihm, der soll die Plage wegnehmen. Und das hat Mose getan. Und dann, was hat der Pharao dann gesagt? Nee, dann könnt ihr doch nicht gehen. Am nächsten Tag hat er sich das anders überlegt. Genau dasselbe Spiel macht die Hamas mit Israel. Jedes Mal sagen sie uns Verschiedenes. So, wir lassen nächste Woche, wir lassen 10 Geiseln frei. Und Israel freut sich, bereitet sich vor, nimmt den Fuß vom Gaspedal runter, weniger Bombardierung, macht ein bisschen Ruhe dort. Es wird ruhiger im Gazastreifen. Und auf einmal tut es nicht mehr weh. Und wenn es nicht weh tut, nee, wir haben uns anders überlegt, wir lassen die nicht frei. Und wieder muss Israel weiter bombardieren. Und wieder musste Gott eine Plage schicken. Die Plagen auf Ägypten waren nicht eine Strafe Gottes für die Ägypter. Das war keine Strafe. Gott wollte damit die Ägypter nicht strafen. Das waren Chancen. Gott hat den Ägyptern mit jeder Plage eine weitere Chance gegeben, sich die restlichen Plagen zu verschonen. Verschont zu bleiben von den restlichen Plagen, meine ich. Das heißt, wenn Pharao schon nach der 2. Plage oder 3. oder 4., 5. Plage wirklich das Volk Israel gelassen hätte, dann hätte er all die anderen Plagen sich ersparen können. dann hätte er kein Hagel auf das ganze Land bekommen, das ganze Getreide zerstört hat und die ganzen Tiere und Vieh alle zerstört hat. Und dann wäre es nicht zum Untergang der ägyptischen Armee gekommen und den Tod der Erstgeborenen. Das hätte sich alles sparen können. Das waren Chancen. So müssen wir es betrachten. Und die Palästinenser, wenn sie die israelischen Geiseln freigelassen hätten, schon vorher, dann hätten sich all die folgenden Bombardierungen und all das Leid ersparen können. Dass die Lösung für Frieden im Gazastreifen ist Befreiung der Geiseln, das alles. Wie damals. Es würden keine zusätzlichen Plagen kommen, wenn Pharao das Volk ziehen gelassen hätte. Und auch nicht mit Israel und den israelischen Geiseln. Sobald Hamas die Geiseln freilässt, am nächsten Tag ist Ruhe. Aber sie spielen mit Israel, sie quälen uns, so wie auch damals. Und deswegen, Gott musste damals immer neu wieder Plagen schicken. Und heute muss Israel ständig wieder bombardieren, sonst kommen die nicht an den Verhandlungstisch, sonst kriegen wir die nicht mehr frei. Aber Gott hat vorausbestimmt, damals das Volk Israel zu befreien. Und er hat darauf bestanden, ob sie mitmachen oder nicht. Aber Gott hat fest zugesagt, ich werde sie befreien. Das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 7, Vers 4, wo Gott sagt, dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Herrscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten heraufführen. Das hat Gott festgelegt. Das ist sein Volk. Und Gott wird sich um sein Volk kümmern. Auch nicht nur damals, auch heute noch. Und das gilt auch. Und ich bin auch fest davon überzeugt, es wird auch so, wir werden eines Tages die Geiseln frei bekommen. Wie lange es dauert, weiß ich nicht, ob es wann die 10 Plagen zu Ende sind. Aber wir können das ein Vers nach dem anderen genau vergleichen. Auch damals gab es unter den Ägyptern einige, die sich aufgeregt haben über Pharao und gesagt, und die haben die Plagen gesehen und gesagt, Mensch, komm, wir haben den Krieg verloren. Schaut mal, was in Kapitel 10 Vers, also 2. Mose 10 Vers 7 steht. Da sagten die Hofbeamten des Pharao zu ihm, wie lange noch soll uns dieser Mann, also Mose, zur Falle sein? Lass die Leute doch ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Erkennst du denn noch nicht, dass Ägypten verloren ist? Das haben sie ihnen vorgeworfen. Und genau dieselben Worte sagen heute Palästinenser in Gaza, die gegen Hamas schimpfen und fordern die Freilassung der israelischen Geiseln. Und die sagen genau dasselbe. Ich habe die Interviews gesehen. Und Hamas, lasst sie doch endlich die israelischen Geiseln frei. Schaut mal drumherum, es sind alles nur Trümmer. Wir haben den Krieg sowieso verloren. Warum halten wir sie noch fest? Genau wie sie damals gesagt haben. Das ist Vers für Vers vergleichbar mit dem, was heute geschieht. Und deswegen glaube ich auch, dass irgendwann das Maß bei Gott voll ist. Damals mit Ägypten gab es 10 Plagen, da war Gott das Maß Gottes voll. Hat gesagt, okay, die haben es nicht kapiert. Ich habe ihnen 10 Chancen gegeben, einen Rückzieher zu machen, dann wären all die anderen Plagen werden sie davor verschont geblieben. Aber irgendwann ist das Maß voll. Ich glaube, hier wird dasselbe. Irgendwann wird Gott eingreifen. Weil der Gott Israels ist derselbe Gott. Damals, heute und auch morgen. Und es gibt keinen anderen Gott im Alten Testament und Neuen Testament. Wie oft höre ich das? Der Gott des Neuen Testaments, der ist viel barmherziger, viel gnädiger. Nein, das ist genau derselbe. Es war gnädig im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Weil diese Plagen, das waren keine Strafe. Damit wollte er sie nicht strafen. Er wollte sie dadurch erlösen. Er wollte ihnen die Chance geben. Aber trotzdem, Gott steht zu seinem Wort, tastet nicht meinen Augapfel an. Und Gott hat nicht nur gesagt, wer euch segnet, den werde ich auch segnen. Gott hat auch gesagt, wer euch verflucht, den werde ich verfluchen. Und das, Gott steht zu seinem Wort. Mit dem Segen, aber auch mit dem Fluch. Und damit sollten wir nicht spielen. Gott meint das ernst. Und ich weiß nicht, wann das Maß voll ist in Bezug auf Gaza. Aber ich befürchte, dass sie nicht hören werden, so wie die Ägypter. Und dann irgendwann wird Gott sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt werde ich so wie damals die Ägypter alle untergehen lassen im Meer. Ich weiß nicht, wie Gott das machen wird. Ob er einen Tsunami schicken wird, ein Erdbeben, ob er die israelische Armee dafür gebrauchen wird, weiß ich nicht. Eins weiß ich aber. Sobald das geschieht, die ganze Welt wird Israel dafür beschuldigen. Wenn ein Tsunami jetzt auf Gaza kommen würde, wer ist schuld? Israel. Das ist, wäre, als würde das internationale Gericht in Den Haag und die UNO Mose beschuldigen, dass die Ägypter damals untergegangen sind im Meer. Und es ist einfach verblüffend, wie alles so zu vergleichen oder wieder zu finden ist im Wort Gottes. Mit Gottes Hilfe und den heldenhaften Aktionen der israelischen Soldaten wurde das iranische Atomprojekt in die Vergessenheit geschickt oder auf jeden Fall auf viele Jahre verschoben. Irans böswillige Absicht, innerhalb weniger Jahre die Existenz Israels mit 20.000 ballistischen Raketen zu bedrohen, diese Bedrohung wurde ebenfalls gebannt. Jede dieser Raketen übrigens, von den ballistischen Raketen, trug eine Tonne Sprengstoff und bedrohte das Leben von Hunderten von Menschen. Diese Raketen mit einer nuklearen Sprengladung würden nicht nur Hunderte, sondern Millionen Menschenleben bedrohen. Stell dir vor, 20.000 Tonnen Sprengstoff würden auf einem kleinen Land, so klein wie Hessen, abgeschossen werden. Das war der Plan Irans. Und die Welt kritisiert Israel, beschuldigt Israel, wir würden die Instabilität in der Region verursachen. Ach, schrecklich, jetzt können wir keine Geschäfte mehr mit dem Iran machen. Wir haben so gut verdient, lief alles so gut, die Dollars, die fließen so gut. Jetzt hat Israel alles kaputt gemacht. Wisst ihr, genau das Gegenteil geschieht hier. Durch Israels Vernichtung der zerstörerischen Atomwaffen im Iran stabilisierte Israel die Region und sorgt für Sicherheit in der ganzen Welt. Wir müssen den Ayatollahs glauben, wenn sie Tod Israel, Tod Amerika und Tod den Westen rufen. Und die Welt sollte Israel für die Heldentaten danken. Sogar Friedrich Merz sagte, dass Israel die Drecksarbeit Europas und der Welt macht. Und wie hat man ihn kritisiert hier in euren Talkshows? Warum hat er diesen Begriff, der hätte doch anders ausdrücken müssen oder könnte er anders sagen und nicht so sagen. Der wurde kritisiert von hinten und vorne. Aber er hatte komplett recht. Wir hatten ja fast einen ganzen Monat Zeit hier mal zu sehen, was hier alles in euren Talkshows, so, was es da gibt. Also ich muss ja sagen, also Eins ist mir sehr aufgefallen, weil das gibt es umgekehrt bei uns nicht. Ständig, ihr seid so beschäftigt mit unserer Politik, mit unseren Politikern, mehr als wir selbst. Ihr wisst genau, wie man es machen müsst, was wir falsch machen, wie wir es machen hätten müssen, wie viel zu viel Waffen wir, zu viel Angriffe auf Gaza. Bei uns in Israel, es gibt keine einzige Talkshow und es ist auch kein Gespräch auf der Straße von irgendjemand. Die deutsche Regierung oder was ihr hier macht, oder vielleicht macht ihr alles richtig, kann ja sein. Aber das wird in Israel überhaupt nicht diskutiert. In keiner einzigen Talkshow wird die deutsche Politik, aber jeder, ganz Europa, Europa kritisiert ständig die politische Lage Israels, was wir machen, was wir falsch machen, unsere Politiker, wird ständig besprochen und ständig wird uns vorgeworfen, was wir alles falsch machen, wie wir es besser machen hätten müssen. Europa, hauptsächlich in Europa, die Deutschen sind da sehr extrem mit dem Vorwerfen, was wir alles falsch machen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir ein bisschen wehgetan. Weil kein Israeli kommt auf den Gedanken, einem Deutschen vorzuschreiben, wie er sich zu verteidigen hat oder was er falsch macht. Wir kennen eure Politik nicht so gut, wie ihr sie kennt. Wir haben gar kein Recht, uns einzumischen in eurer Politik. Und ihr kennt auch nicht unsere Lage. Ihr kennt unsere Lage nur von den Talkshows, von den Medien, nur von den Medien. Aber stellt euch mal vor, schau mal, wir kamen 1978 nach Israel. Ich war 11 Jahre alt. Und wir kamen alle mit der Meinung, im Hintergedanken, wir kommen nach Hause. Und zu Hause fühlst du dich immer am wohlsten, immer am sichersten, immer am geliebtesten. So sollte es auf alle Fälle sein. Und so kamen wir nach Israel und so kommt jeder Jude, der irgendwann einwandert nach Israel, mit dem Hintergedanken, so jetzt bin ich endlich zu Hause, jetzt kann ich in Sicherheit ausruhen und alle lieben mich. Sehr schnell, ich musste Militärdienst machen, ich war in Kriegssituationen, einigen Kriegen, habe ich sehr schnell gemerkt, dass wir da gar nicht so beliebt sind und dass wir noch ständig um unsere Existenz kämpfen müssen. Stell dir vor, alle Nationen um Deutschland herum, gib ihnen die kleinste Gelegenheit, dann vernichten sie sich nicht. Wir sind gerade mal 10 Millionen Juden in Israel, 10 Millionen Einwohner in Israel, davon sind fast 8 Millionen Juden, umzingelt von 400 Millionen muslimischen Nachbarn, die uns gerne vernichten wollen, die diesen tiefen Wunsch haben, uns zu vernichten. Wir sind umzingelt, wir können gar nicht. Also ihr, wenn ihr keinen Luftraum, nicht mehr mit dem Flugzeug zurück könnt hier, dann könnt ihr mit dem Auto wieder durch die Grenzen von einem anderen Land reinkommen. Wir können das nicht. Wir können nur mit einem Flugzeug raus und rein nur mit einem Schiff. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, in dieser Situation oder in diesem Zustand zu leben, umzingelt von Ländern, die dich ständig vernichten wollen und die viel größer sind. Und nicht nur das. Stell dir noch was anderes vor. Stell dir vor, du müsstest als Deutscher ständig der Welt beweisen, dass du ein Recht hast zu existieren. Wir kämpfen nicht nur um unsere Existenz, wir kämpfen auch um unser Existenzrecht. Steht ja, was ich meine? Das bedeutet, wenn du kein Recht hast zu existieren, dann kann jeder mit dir machen, was er will. Und das juckt keinen. Wenn jetzt hier eine Fliege mich nerven würde, ehrlich gesagt, die hat für mich kein Existenzrecht, die würde ich jetzt hier so zerdutschen. Ihr vielleicht nicht, aber ihr bestimmt auch, ja. Okay, aber genau das macht man mit etwas, was kein Existenzrecht hat. Und Israel muss der Welt ständig noch beweisen, dass wir ein Recht haben zu existieren, dass wir ein Recht haben zu leben. Da steht vor einigen Jahren der damalige Präsident vom Iran im UNO-Hauptgebäude in New York und schreit laut ins Mikrofon vom Hauptpult, Israel hat kein Existenzrecht. Und was haben die gemacht? Die haben ihn 3 Wochen später wieder eingeladen. Anstelle ihn davon zu schmeißen oder irgendwas. Keiner hat was gesagt. Und versteht ihr, in diesem Zustand leben wir. Okay? Und wir müssen ständig um unser Überleben kämpfen. 4 Stunden Flug von hier kämpft momentan ein ganzes Volk um sein Überleben. Wortwörtlich. Das ist ein Überlebenskampf. Wir haben 7 Fronten. Wir haben zwar einen Krieg, Gott sei Dank, mehr oder weniger beendet jetzt mit dem Iran. Eine große Bedrohung für Israel hinter uns gelegt. Aber wir haben noch 7 Fronten, mit denen wir noch am Kämpfen sind. Und dann ist es zu viel verlangt, wenn ich euch bitte, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Mein letzter Rundbrief hieß so, Welt, bitte kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ihr versteht nicht, was das bedeutet. Ihr habt eure Probleme, da mischen wir uns nicht ein. Aber ich höre so viel Kritik. Man kann Israel kritisieren, das ist schon okay. Aber ständig nur und vorwerfen, was wir falsch machen, wie wir es besser machen müssen. Und das Problem ist nur, diese viele Kritik gegen Israel, die führt dann dazu, dass die Deutschen dann sagen, okay, die hätten das so und so machen müssen. Weil die es aber jetzt nicht so tun, wie ich denke und wie ich meine, jetzt fühle ich mich berechtigt, gegen Israel zu sein. Ich habe jetzt eine Berechtigung, gegen Israel zu sein. Und wenn du gegen Israel bist, bist du automatisch pro-palästinensisch. Und dann springst du auf die andere Seite. So leicht geht das. Kein Israeli kommt auf die Idee, wenn ihr irgendwas falsch macht oder eure Regierung, jetzt bin ich Antideutscher. So was gibt es nicht. Aber hier ist das so schnell. Und leider auch unter den Christen. Unter den Christen ist das so schnell, nee, Wenn die das und das alles machen, nee, das kann nicht Gottes Volk sein. Nee, das passt nicht in Gottes Volk. Deswegen bin ich nicht mehr für Israel. Den lade ich nicht ein in meine Gemeinde. Nee, das ist nicht christlich, was die machen. Stimmt, Israel ist kein christliches Volk. Israel ist geistlich noch tot. Die Ausgießung des Heiligen Geistes kommt noch auf Israel. Gott bringt jetzt das Volk zurück. Kennt ihr die Geschichte von das Tal des Toten, der Totengebeine von Ezekiel? Er bringt erstmal die Knochen zurück in das Land Israel. Okay, und wenn die Knochen dort sind, dann lässt er wieder Fleisch, Sehnen und Haut drauf wachsen auf die Knochen. Und erst wenn der Körper fertig ist, was geschieht dann? Dann gießt Gott, bläst er seinen Odem in diesen Körper hinein, so dass er wieder ins Leben kommt. Das ist ein Bild für die Ausgießung des Heiligen Geistes nach der Wiederherstellung Israels. Aber in Israel, wir sind gerade mittendrin in der Wiederherstellung. Die Hälfte der Juden sind zurück. Das heißt, jetzt stellt euch das mal bildlich vor, wenn an den Knochen Fleisch, Sehnen und Haut drauf wachsen und es ist erst bis zur Hälfte aufgewachsen, das sieht nicht so appetitlich aus, das sieht hässlich aus. Und vielleicht deswegen sieht auch Israel in den Augen der Welt momentan noch hässlich aus. Aber das wird sich eines Tages verändern. Und es ist weiterhin trotzdem Gottes Volk. Und ein Punkt ist sehr wichtig für mich hier rüberzubringen. Deine Liebe zu Israel als Christ, deine Liebe zu Israel und Beistand zu Israel dürfen nicht abhängig sein von dem Benehmen oder Verhalten der Israelis. Und auch nicht von der Politik Israels. Wenn du Israel lieb hast, also erstmal, ich verstehe einmal nicht, wenn ein Christ sagt, ich habe den Geist Gottes in mir, und dann sollten wir auch das lieben, was Gott liebt. Und wenn Gott sein Volk liebt, dann, also anders kann ich das nicht verstehen. Egal, was Israel macht, Gott liebt sein Volk weiter. Egal, was unsere Kinder machen, wenn sie Dummheiten machen, ungehorsam sind, wir lieben unsere Kinder weiterhin. Und deswegen deine Liebe zu Israel und dein Beistand zu Israel dürfen nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis oder der Politik der Israelis. Damals, man kann so viel aus der Geschichte vom Auszug aus Ägypten lernen. Damals gab es ein gewisses Mischvolk, das ist mit dem Volk Israel ausgewandert in die Wüste gegangen. Das waren keine Israeliten. Die haben sich aber den Sklaven angeschlossen. Warum nehmen wir, das können wir nachlesen, 2. Mose 12, Vers 38. Das waren nicht nur ein paar Verrückte, das waren viele. Warum sage ich Verrückte? Weil überall gibt es immer ein paar Verrückte. Und ich dachte am Anfang, das waren nur ein paar. Denn das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte ein freier Ägypter mit Sklaven in die Wüste abhauen? Das stellt euch vor, ein Gefängniswärter hört, dass die Häftlinge abhauen, fliehen wollen. Und was macht er? Der schließt sich ihnen an und haut mit denen durch die Tunnels ab. Macht keinen Sinn. Aber das war der Fall damals. Es haben sich viele Ägypter oder von diesem Mischvolk dem auswandernden Volk Israel angeschlossen. Nicht mal, weil die Israeliten, die Sklaven, so tolle Typen waren. Nicht, weil ihre Politik stimmte. Dieses Mischvolk hat sich ihnen angeschlossen, weil sie etwas erkannt haben, was die anderen Ägypter nicht erkannt haben. Sie haben auch die Plagen erlebt in Ägypten. Und es gab zwei Gruppen Ägypter. Die einen Ägypter haben die Plagen gesehen, haben gesagt, Mensch, nehmen wir zum Beispiel die Plage der Finsternis. Wow, wir sitzen hier im Dunkeln, finster. Und sie sahen draußen auf dem Hügel, da war das Land Goshen, da brennt das nicht bei den Israeliten. Hey, und wir sitzen hier im Dunkeln bei der nächsten Plage. Frösche. Wir essen Suppen mit Frösche, die essen Suppen ohne Frösche. Und das hat die eine Gruppe Ägypter richtig aufgeregt und gesagt, guck mal, diese Israeliten, die kommen immer um die Runde. Wir hocken hier im Dunkeln, bei denen brennt das Licht, wir leiden und das trifft die überhaupt nicht, immer diese Juden. Genau wie auch heute, ständig wird gegen die Juden geschimpft, immer diese Geschäftsleute und besitzen Banken und immer diese reichen Juden und da. Und das hat damals wie auch heute den Hass gegen dieses Volk nur noch mehr geschürt. Dagegenüber war eine andere Gruppe Ägypter, die nachher zu diesem Mischvolk wurde, die hat genau dasselbe beobachtet. die hat auch im Dunkel gesessen und auch gesehen, dass die Israeliten im Licht waren. Aber die hat gesagt, hat sich bei jeder Plage, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Plagen, das waren keine Strafen, das waren Chancen. Und das war ein Wachrütteln für die Bevölkerung Ägyptens. Und die anderen haben das auch gesehen, genau dasselbe, und haben gesagt, hey, da liegt ein Segen Gottes auf diesem Volk. Bei jeder Plage trifft es immer nur uns und nicht die. Wahrscheinlich muss der Gott Israels der wahre Gott sein und nicht unser Pharao, wie wir aufgewachsen sind, dass Pharao Gott ist. Und sie haben das erkannt. Sie haben erkannt, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und wenn er der wahre Gott ist und verheißen hat, ich werde euch ins gelobte Land bringen, in ein Land, da fließt Milch und Honig, da werdet ihr gesegnet, dann, wenn ich clever bin, dann schließe ich mich ihnen an. Und deswegen wurden sie zu diesem Mischvolk, das mit ihnen ausgewandert, ausgezogen ist aus Ägypten. Sie sind also ausgezogen mit ihnen, nicht weil die Israeliten so tolle Typen waren, nicht weil sie sich gut benommen haben, nicht weil ihre Politik gestimmt hat, sondern weil sie etwas erkannt haben, was die restlichen Leute nicht erkannt haben. Und deswegen darf auch deine Liebe zu Israel nicht abhängig sein von der israelischen Politik oder von dem Benehmen, Verhalten der Israelis. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Weil sonst bist du so wie ein Blatt, das mal hier, mal da. Ach, dann hörst du und liest du mal wieder was in den Medien gegen Israel. Dann bist du gegen Israel. Und dann immer so hin und her. Und dann weißt du gar nicht, wie du für Israel beten kannst, weil die sind ja so böse. Und wir machen ja dann und weiß ich was alles. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn du, sagen wir mal so, wenn du als Christ glaubst, dass der Gott Israels der wahre Gott ist, und wenn er und dass er, dieser Gott, an den der Gott Israels, dein Gott, seine Verheißungen durch die Propheten in Erfüllung bringen wird, mit dem jetzigen Volk Israel, dass sie zurückkommen werden aus allen vier Enden der Welt, dass das Land wieder fruchtbar wird, dass die Häuser und Städte wieder aufgebaut werden, also die Wiederherstellung Israels, damit Jesus wiederkommen kann. Wenn du das glaubst, dass Gott das jetzt tut, in Erfüllung bringt mit dem Volk Israel, auch wenn es auf der momentan Gott ungehorsam ist. Die Kinder Israel, die Israeliten beim Auszug nach dem Auszug aus Ägypten waren auch ungehorsam, haben goldene Kälber angebetet, sehnten sich nach Ägypten zurück, haben ständig gemurrt. Trotzdem, Gott blieb seinen Verheißungen treu und führte sie ins gelobte Land. Und deswegen, auch heute, wenn du das glaubst, dass Gott zum Ziel kommen wird mit diesem Volk, auch wenn es momentan noch ungehorsam ist, weil es geistlich tot ist, dass die Ausgießung kommt erst, wenn der Körper fertig ist und darauf vertraust, dann ist deine Liebe nicht abhängig von dem Verhalten der Israelis und der Politik der Israelis, sondern dann ist deine Liebe abhängig von deinem Glauben, dass du glaubst, dass du etwas erkannt hast, was damals das Mischvolk erkannt hast. Und dann gehörst du zu dem modernen, heutigen Mischvolk und wirst letztendlich mit dem Volk Israel trocken am anderen Seite des Ufers herauskommen. Und das ist der wichtige Punkt, den ich hier, und Shelley und ich hier, die christliche Welt wachrütteln wollen. Damit sie verstehen, eure Liebe ist unabhängig von das, was ihr in den Medien hört. Sondern sie ist von eurem Glauben an dem, was Gott verheißen hat mit diesem Volk. Wenn ihr glaubt, dass Gott fertig werden wird mit diesem Volk. Stellt mal, Gott hat sich... Was macht uns zum auserwählten Volk Gottes? Gott hat uns auserwählt aus einem Werkzeugkasten. Er hat uns nicht auserwählt, weil er uns lieber hat. Er hat uns nicht auserwählt, weil wir besser sind und erst recht nicht, weil wir es verdient haben. Er brauchte ein Werkzeug, um die Welt wieder zu reparieren, zu erlösen. Und er hat in den Werkzeugkasten gegriffen und sich ausgerechnet den kleinsten, schwierigsten, krummen Schraubenzieher Israel dafür ausgesucht. Wir hätten uns einen großen Hammer oder eine Säge oder eine Bohrmaschine ausgesucht. Gott hat sich das kleinste Volk aller Völker ausgesucht. Und gesagt, mit diesem Volk, das ist, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Und Gott hat dann gesagt, mit diesem kleinen Schraubenzieher werde ich die ganze Welt erretten. Dank des jüdischen Volkes sitzt du heute hier. Und Gott hat uns, dem jüdischen Volk, eine Decke vor die Augen gehängt, damit du heute hier sitzt. Denn hätten wir vor 2000 Jahren keine Decke vor die Augen bekommen von Gott und hätten Jesus als unseren Messias angenommen, wisst ihr, was wir gemacht hätten? Wir hätten Jesus für uns behalten. Und in euren Augen wäre Jesus nur ein hoher Rabbiner für das jüdische Volk. Es musste so geschehen. Das war nicht Plan B. Das war Gottes Plan. Gott musste uns die Augen mit einer Decke verdecken, damit wir erstmal unseren eigenen Erlöser ablehnen und sozusagen rausstoßen aus Israel. Nur so konnte das Evangelium sich in die ganze Welt verbreiten. Das musste so geschehen, das war Gottes Plan. Sonst würdest du heute hier nicht sitzen. Und es ist wichtig, dass du das erkennst. Und jetzt bist du auch, gehörst du zum auserwählten Volk Gottes. Jetzt, wo du zum Glauben an Jesus gekommen bist, wurdest du hineingepfropft in den Ölbaum Israel. In den Ölbaum, Israel ist die Wurzel. Römer 11. Und wir haben in Jerusalem 8 Ölbäume stehen aus der Zeit Jesu. Die Stämme sind 2 Meter, 2,5 Meter breit. Und die haben all die Jahre ausgehalten. Warum? Weil ständig junge Zweige hineingepfropft wurden. Und diese jungen Zweige haben dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiterläuft und die Wurzel nicht ausstirbt. Natürlich haben sie das Wasser auch von der Wurzel bekommen. Aber alle anderen Bäume, wo keine Zweige hineingepfropft wurden, deren Wurzeln sind ausgestorben. So habt ihr eine Aufgabe in Bezug auf Israel. Dafür hat Gott sich ein geistliches Volk auserwählt, damit ihr die Wurzel am Leben erhaltet. Dafür hat Gott euch hineingepfropft in den Ölbaum Israel. Nicht, damit ihr euch schöne Bilder malen könnt mit Ölbäumen und sagen, oh, guck mal, der Zweig, dann bin ich. Die Wurzel, das ist das jüdische Volk, das ist Israel. Das ist zwar auch schön, so ein Bild zu haben, aber Paulus wollte in Römer 11 damit den Christen sagen, hört mal Christen, ihr habt eine Aufgabe. Gott hat das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit ihr überhaupt an Jesus kommt. Und jetzt, wo ihr zu Jesus gekommen seid, habt ihr eine Aufgabe und seid auch auserwählt von Gott als Werkzeug, aber diesmal, um die Wurzeln am Leben zu halten, bis Jesus wiederkommt, damit das nicht geschieht wie mit den Bäumen, wo keine Wurzeln hineingepfropft werden. Und es ist wichtig, dass ihr diese Aufgabe übernimmt. Ich gucke mal, wenn ich nachher noch Zeit habe, werde ich auch noch genau erklären, wie man am besten auch das praktisch tun kann. Ich bin nämlich ein bisschen weggekommen vom Thema. Wisst ihr, Israel gab der Bevölkerung im Iran Vorwarnungen und genügend Zeit, in Sicherheit zu gehen. Nicht wie die Raketen, die aus dem Iran kamen, die absichtlich auf Wohnhäuser, Krankenhäuser und haben leider auch einiges getroffen. Raketen haben 52 Orte getroffen, nicht nur Häuser, aber an 52 Plätzen ist eine Rakete eingetroffen und hat Schaden angerichtet. 29 tote Israelis, über 1000 Verletzte und viele sind jetzt momentan auch heimatlos. Ist ja am 7. Oktober standen wir am Abgrund. Wir erlitten die schlimmste Katastrophe in der Geschichte des Staates Israels. Wir wurden schwer verletzt und gedemütigt. Doch Israel wird nicht zulassen, dass das gefährlichste Regime der Welt die gefährlichsten Waffen der Welt besitzt. Und dann plötzlich erhob sich Gottes Volk mit Gottes Hilfe wie ein Löwen gegen all ihre Feinde. Israel hat mit Gottes Hilfe die iranische Bedrohung Israel zu vernichten, beseitigt. 20 Monate nach dem Massaker des 7. Oktober übernahm Israel die Kontrolle über den Luftraum des Iran und forderte einen beispiellosen Preis vom Iran, den der Iran nie für möglich gehalten hätte. Die waren platt überrascht. Und doch reiten wir trotz unseren enormen Erfolgen nicht auf der Welle der Euphorie. Im Gegenteil, Israel hat nicht die Absicht, den Fuß vom Gas zu nehmen. Der Feldzug gegen die iranische Achse muss zu Ende geführt werden. Und die Hamas muss komplett besiegt werden. Und die Freilassung aller Geiseln, unserer Geiseln, werden wir mit Gottes Hilfe bald erreichen. Wisst ihr, vor fast einem Jahrhundert, angesichts der Nazis, versäumte es eine Generation von Staatsoberhäuptern, rechtzeitig zu handeln. Dieses Versäumnis führte zum Zweiten Weltkrieg, dem tödlichsten Krieg der ganzen Geschichte. Er forderte 60 Millionen Menschen, Todesopfer, darunter 6 Millionen Juden, ein Drittel unseres Volkes. Nach diesem Krieg schwor das jüdische Volk und der jüdische Staat nie wieder. Und nie wieder ist jetzt. Am Freitag vor 2 Wochen hat Israel gezeigt, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Wenn Feinde schwören, dich zu vernichten, dann glaube ihnen das. Wenn Feinde Massenvernichtungswaffen bauen, dann halte sie auf. Warte nicht, bis du Beweise schwarz auf weiß hast. Und vor über 3000 Jahren, als Israel in das gelobte Land kam, gab Gott seinem Volk eine Botschaft und ein Gebot. Seid mutig und stark. Heute stehen Israels Soldaten mutig und zusammen gegen diejenigen zu kämpfen, die unsere Vernichtung anstreben. Und indem wir uns selbst verteidigen, verteidigen wir viele andere und bezwingen eine mörderische Tyrannei. Wenn du mich fragst, wie das zu Ende gehen wird, soll ich es verraten? Weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass Gott uns nicht zurückgeführt hat nach Israel, damit irgendein iranischer Präsident auf den roten Knopf drückt und uns vernichtet. Dafür hat Gott uns nicht zurückgebracht. Auch nicht, damit wir das Land wiederherstellen, ein Paradies daraus machen und dann an ein anderes Volk überreichen. Dafür hat Gott es nicht zurückgebracht. Ist eigentlich falsch gesagt, anderes Volk. Es gibt eigentlich gar kein palästinensisches Volk. Das wisst ihr, glaube ich, doch, oder? Oh, hier wissen mehr Bescheid als gestern. Gestern haben die alle Sehr gut. Also, es gibt gar kein palästinensisches Volk. Das palästinensische Volk ist ein erfundenes Volk. Ein erfundenes Volk. Es gibt Palästinenser, aber kein palästinensisches Volk im Sinne von Volk. Denn alle, die vor der Staatsgründung Israels in dem Gebiet, das Palästina hieß, dort lebten, waren automatisch Palästinenser, egal ob Juden, Christen oder Araber. Okay, und die heute palästinensisches Volk genannt werden, das sind Araber aus den verschiedenen Nachbarstaaten, Jordanien, Libanon, Ägypten, die irgendwann verschiedenen Jahren nach Israel kamen und dort sesshaft wurden. Aus verschiedenen Gründen. Aber das, hätten sie nicht einen und denselben Feind Israel, würden sie nicht so vereint sein. Als wir nicht mehr in Gaza waren, übrigens, seit 2005 ist der Gazastreifen judenrein. Und wisst ihr, wie oft und wie viel sie sich gegeneinander auf brutalster Weise umgebracht haben im Gazastreifen? Schrecklich, was da ablief in den Jahren. Weil sie hatten dort nicht mehr den gleichen Feind innerhalb Gaza und haben sich selbst bekämpft. Und übrigens, jetzt komme ich gerade drauf, ab 2005 haben wir den Palästinensern in Gaza alles gegeben, was sie gefordert haben. Wir haben jeden Grund, uns zu hassen, sich aufzurüsten, terroristische Tunnels zu bauen, Waffen zu sammeln gegen Israel. Haben wir ihnen alles weggenommen. Wir haben ihnen alles gegeben, was sie forderten. Kennt ihr noch die Formel Land für Frieden? Ja, wir haben Land gegeben, alles. Wir haben unsere Siedlungen geräumt, den Gazastreifen Juden reingemacht. Alles, was die Welt von uns gefordert hat. Alles, was die Palästinenser in Gaza von uns gefordert haben. Und warum diese vielen Kriege mit Gaza? Und jetzt sind wir wieder schuld. Und wir müssen einfach verstehen, das ist ein geistlicher Konflikt. Hier geht es nicht um Territorium. Nur eure Politiker, das habe ich auch hier ständig in euren Talkshows gehört, die versuchen immer noch eine Zwei-Staaten-Lösung zu lösen. Israels Probleme mit einer Zwei-Staaten-Lösung zu lösen. Also, sorry, aber wir brauchen ja, hier auf euren Straßen wird überall demonstriert, from the river to the sea, Palestine will be free. Vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss soll Palästina befreit werden von den Juden, oder? Soll Palästina Juden rein werden, in anderen Worten. Da ist kein Platz mehr für einen jüdischen Staat und einen palästinensischen Staat. Die sind schon viel weiter. Kein Palästinenser in Israel glaubt an eine Zwei-Staaten-Lösung. Das glauben die gar nicht dran. Für die haben wir gar kein Existenzrecht. Die werden so lange kämpfen, bis wir alle nicht mehr da sind. Und nur hier die Europäische Union, die deutsche Regierung, ja, Zwei-Staaten-Lösung, da müssen wir. Na, lass mal. Es geht, also das ist einfach, es ist ein geistlicher Konflikt. Das müssen wir verstehen. Sonst erklärt mir mal, warum übernimmt oder hasst uns ein Land 2000 Kilometer entfernt von uns, der Iran, so sehr, dass er bereit ist, Sanktionen von der ganzen Welt auf sich zu nehmen, nur um dieses kleine Völkchen Juden zu vernichten. Warum? Wir hatten bis vor 2 Wochen den Iran niemals angegriffen. Niemals geärgert. Wir haben gar keine gemeinsame Grenze mit dem Iran. Der hat gar keinen Grund, uns so sehr zu hassen. Wir sehen, das ist geistlich, teuflisch. Warum? Plötzlich auf einmal wachen Völker auf, wie zum Beispiel die Huten im Jemen. Wer wusste, wer die Huten sind vor einem Jahr? Keiner. Plötzlich, alle wissen, wer die Huten sind im Jemen und fangen an, Raketen auf Israel zu schießen. Wollen die Huten oder will Jemen Israel erobern? Geht es um Territorium? Nein. Aber warum schießen die ständig Raketen auf Israel? Und dann so altmodische, klapprige Dinger noch. Ja, also echt, es ist ja lächerlich. Also Gott sei Dank haben diese Raketen von dort noch nie einen Schaden angerichtet. Und also Schaden vielleicht schon, aber keine Menschen verletzt. Und das müssen wir mal vorstellen, die schicken da so eine altmodische, lahme Rakete, die kommt da so, duck, 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 duck. 9 Stunden dauert das für diese Rakete und dann irgendwann plumps bei uns. Kein Scherz. Das größte Problem ist, dass wir ständig dafür geweckt werden. Die Uhrzeiten stimmen nicht. Also, eine kam und da gab es einen Knall und dann stelle ich mir diesen aus dem Bett gesprungen. Und dann haben wir das Qualm gesehen und so, aber hat Gott sei Dank keinen Schaden angerichtet. Das war mitten in der Nacht, das ist glaube ich 3 Uhr morgens, 3.30 Uhr, da schlafen wir. Und da haben die irgendwo auf der Straße getroffen, was? Von Tel Aviv, von unserem Hochhaus, konnten wir das dort sehen. Was macht Israel den nächsten Tag? Wir schicken Kampfflugzeuge, bombardieren den ganzen Flughafen, den Schiffhafen. Ein paar Tage später wieder. Duck, 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 plumps. Und die erreichen nichts, Gott sei Dank. Und Israel oder Amerika bombardiert wieder Infrastruktur und alles dort. Und das Land ist sowieso schon so arm. Warum machen die das? Die erreichen nichts davon. Gott sei Dank treffen die keine Israelis, also keine Verletzte. Warum? Aber trotzdem machen sie immer wieder und kriegen immer wieder einen auf den Deckel, immer wieder einen drauf. Immer schlimmer. Und jedes Mal heftige Rückschläge von Israel. Und wieder, ohne Ende. Wisst ihr, sie sind einfach so besessen mit ihrem Hass gegen Israel, dass sie gar nicht mehr sehen. Die haben Scheuklappen. Sie sind so, es geht nur noch um die Vernichtung Israels. Genau der Iran auch. Die sehen nicht rechts und nicht nach links. Die sehen nicht ihr Volk, den Schaden ihres Volkes. Pharao hat damals auch nicht den Schaden seines Volkes gesehen. Und einfach stur, nur gegen Israel. Und das zeigt uns, dass es dämonisch-teuflische Hintergründe hat. Sonst kannst du das nicht erklären. Es geht nicht um Territorium und es geht nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber, und hier ist wichtig, dass du auch dazu, fertig. Wir wollen gleich noch beten. Jetzt gebe ich euch einen Tipp, wie ihr dafür beten könnt. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass das geistliche Angriffe sind. Okay, aber diese geistlichen, dämonischen Hintergründe, also Teufel will einfach die Wiederherstellung Israels verhindern. Warum? Weil er weiß, nachdem Israel wiederhergestellt ist, kommt Jesus wieder. Ist ja klar. Das erklärt, warum wir die ganzen Angriffe haben, warum man schon vor der Staatsgründung Israels der Teufel Hitler gebrauchte, um uns zu vernichten. Damit wir keinen jüdischen Staat gründen, hat er nicht geschafft. Jetzt schickt er die Nachbarvölker, die haben es auch nicht geschafft. Jetzt schickt er die Völker, die noch viel weiter sind. Er versucht alles. Und wenn die es nicht schaffen, ständig die Welt mit Antisemitismus versuchen sie ständig gegen Israel. Der Teufel wird alles anwenden. Umso näher wir zur Wiederkunft Jesu kommen, umso mehr Mittel und Werkzeuge wird er dazu gebrauchen. Okay? Aber die Feinde Israels, die aus geistlichen, dämonischen Gründen uns angreifen, vernichten wollen, die benutzen nun mal physische, materielle Waffen. Gegen die kann ein Volk Israel, welches geistlich noch tot ist, aber eine gute Armee hat, unsere Armee kann sich wehren gegen materielle, physische Waffen. Das geht. Materielle Waffen gegen materielle Waffen. Aber Israel, ein Volk, das geistlich noch tot ist, hat keine Abwehrwaffen gegen dämonische, teuflische Angriffe. So weit sind wir noch nicht. Und genau dafür hat Gott euch hineingepfropft in den Ölbaum Israel, um die Wurzeln am Leben zu erhalten. Eure Aufgabe ist es, den geistlichen Kampf an der Seite Israels zu übernehmen. Das ist wichtig. Also sorry, wenn ich dein Denken jetzt kaputt gemacht habe. Wenn du meinst, ich bin jetzt zum Glauben gekommen an Jesus, ich habe mich taufen lassen, den Rest schaue ich mir auf meinen schönen flachen Bildschirm an. Nein, das ist kein biblischer Gedanke. Gott hat dich, so wie er das jüdische Volk auserwählt hat, damit du hier sitzt als Werkzeug, hat er das jüdische Volk auserwählt, so hat er dich auch als geistliches Werkzeug auserwählt, um dich zu gebrauchen, damit die Wurzel nicht ausstirbt. Und während wir uns abstrampeln mit materiellen, physischen Waffen gegen unsere Feinde, die kommen, weil der Teufel sie losschickt, um die Wiederherstellung Israels zu zerstören, gegen diese Waffen haben wir keine Abwehrwaffen, ihr aber ja. Denn ihr seid das geistliche Volk Gottes. Und Gott hat euch ein geistliches Schwert gegeben. Das solltet ihr verwenden. Ja, das Wort Gottes ist unser Schwert, ist euer Schwert. Und das solltest du anwenden. Und hat Gott uns sogar auch Hinweise gegeben, wie wir es machen sollen. In Jesaja 62, Vers 6 lesen wir, auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Das sind keine Soldaten, das sind geistliche Wächter, das seid ihr. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Ihr seht die Wichtigkeit in Gottes Augen. Wie wichtig, gönnt euch keine Ruhe. Und nicht nur einmal in der Monat, einmal in der Woche am Sonntag. Ihr steht Tag und den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. Nervt den Gott so lange, bis er zum Ziel kommt mit dem, was er mit seinem Volk verheißen hat. Das sagt Gott hier. Und wir sollten die Bibel auch wortwörtlich nehmen. Wenn Gott sagt, erinnert mich, dann erinnert ihn. Ganz einfach. Da brauchst du jetzt keinen Theologen zu fragen, was meint denn Gott damit? Gott sagt, erinnere mich, dann erinnerst du ihn. Nicht, weil Gott das vergessen hat, weil Gott möchte, dass du ihn erinnerst. Wie machst du das? In deinem Gebet schlägst du einfach eins der Bibelstellen auf, wenn Israel wieder bedroht wird zum Beispiel, schlägst du dein Schwert auf, Zacharias Kapitel 2, und sagst Gott, ich erinnere dich jetzt, du hast doch verheißen, wie eine feurige Mauer um dein Volk zu sein, um Jerusalem zu sein. Dieser Akt, diese Aussprache, das ist Proklamation. Das hat Auswirkungen auf die Geschehen, auf irdische Geschehen. Oder ein anderer Vers, ein klassischer Vers zum Beispiel, Amos, der letzte Vers vom Propheten Amos. Okay? Dazu musst du natürlich auch dein Schwert gut kennen. Wenn du deine Bibel nicht kennst, dann weißt du auch gar nicht, wo du aufschlagen. Was sollst du dir vorlesen? Was sollst du proklamieren? So wie ein Soldat. Der Bomb muss seine Waffe gut kennen, bevor er in den Krieg zieht. Was hilft einem Soldaten eine Waffe, mit der er, die er nicht anwenden kann? Wenn er nicht zielen kann, wenn er nicht weiß, wenn sie klemmt, was mache ich, wenn sie klemmt? Was hilft mir ein Wort Gottes, wenn das irgendeinem Regal steht und verstaubt? Genau dasselbe. Und dann legst du hier auf, das letzte Vers vom Kapitel von Propheten Amos, da steht, und du erinnerst Gott daran. Gott, du hast doch gesagt hier, ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nie wieder herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, das du ihnen gegeben hast. Ich erinnere dich, Gott, daran. Das ist Proklamation von Gottes Wort. Und das hat Auswirkungen auf die irdischen Geschehen. Das ist der geistliche Kampf, das ist deine Aufgabe, den du machen kannst an der Seite Israels. Und glaub mir, dass der ist viel effektiver als die beste Armee in Israel. Das ist, was Israel braucht, um zu überleben. Das sind die hineingepfropften Zweige, die dafür gesorgt haben, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Das ist so wichtig, dass du diese Aufgabe übernimmst. Und dass du es nicht nur irgendwann mal einmal hier, einmal im Monat, vielleicht einfach regelmäßig in deinem Gebet irgendwie eine Proklamation für Israel. Weil hier steht Tag und Nacht, du sollst Gott keine Ruhe lassen. Wisst ihr, Einfach um das nochmal zu betonen, wie kraftvoll das ist, wenn du Gottes Wort aussprichst. Als Jesus versucht wurde vom Teufel in den 40 Tagen in der Wüste, hat Jesus 3 Bibelverse zitiert aus dem Wort Gottes. Und was geschah? Der Teufel floh von ihm. Er hat auf ihn, ist weg. Für mich waren das 3 Schwerthiebe mit dem Wort Gottes. Und der Teufel war weg. Und so kannst du auch die teuflischen, dämonischen Pläne, Israel zu zerstören, damit Israel nicht wiederhergestellt wird, damit Jesus nicht wiederkommen kann, diese Pläne des Teufels kannst du mit dem Wort Gottes zerstören. Kannst du nicht, wirst du zerstören. Denn Gott hat dich als Wächter auf Jerusalems Mauern gesetzt. Das ist so eine wichtige Aufgabe. Vergesst nicht, ihr sitzt hier, weil Gott die Juden gebraucht hat als Werkzeug, damit du hier heute sitzt. Eines Tages hat Gott auch gesagt, eines Tages werde ich ihnen die Blindheit wieder wegnehmen, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das ist wie, aber bis dahin sind die Juden blind für Jesus. Und wir können sie nicht beschuldigen. Du kannst einen blinden Mann nicht beschuldigen, dass er den Baum nicht sieht. Er sieht ihn nicht. Und deswegen, wenn Gott ihnen eine Decke vor die Augen gehängt hat, dann können wir es ihnen nicht übel nehmen, dass sie nicht Jesus anerkennen. Und wie oft wird ihnen das vorgeworfen? Es kommt der Tag, wenn die Vollzahl der Heiden voll ist, dann wird Gott die Blindheit wieder wegnehmen. Das ist der Moment, wie auch mit Adam und Eva. Adam musste schlafen, bis Eva fertig war. Gott hat Adam keine Minute vorher aufgeweckt. Und wir sehen hier ein ganz klares Bild, ein Vergleichnis mit Israel und der Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu. Auch Adam musste schlafen, bis Eva komplett fertig war. Er hat Adam keine Minute vorher aufgeweckt. Aber als Eva fertig war, dann wurde Adam aufgeweckt. Und was geschah dann? Adam und Eva kamen sich entgegen und sie erkannten auf einmal beide. Wow, hey, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch. Das ist ja Gebein von meinem Gebein. Wir gehören zusammen. Juden und Christen, wir gehören zusammen. Und der Teufel hat es geschafft, 2000 Jahre, das, was Gott eigentlich zusammengefügt hat, zu trennen. 2000 Jahre hat er es geschafft. Aber jetzt, seit der Staatsgründung Israels, immer mehr und mehr Juden erkennen, dass es Christen gibt, die sie liebhaben können. Und immer mehr und mehr Christen finden ihre hebräischen Wurzeln im Judentum wieder. Sie merken, dass sie ein Gebein und ein Fleisch sind, dass wir zusammengehören. Und umso mehr es Christen wie euch gibt, die Israel lieb haben, die hinter Israel stehen, egal was Israel macht, weil ihr das erkannt habt, dass ihr an Gott glaubt, umso mehr werden die Juden das für möglich halten, dass von Christen, sprich von Jesus, auch Liebe kommen kann. Seht ihr, du kannst von einem Juden, der 2000 Jahre, also einem modernen Juden heute in Israel, wir gehen ja auch in die Schule, wir lernen Geschichtsunterricht, und da wird ihnen nun mal gelehrt, was Christen ihnen all die 2000 Jahre angetan haben. Oder genauer gesagt, Menschen, die sich Christen nannten. Okay? Für sie ist Jesus ein Verfolger, noch lange kein Erlöser. Warum soll ein Jude, der nur 2000 Jahre lang Verfolgung seitens Menschen, die sich Christen nannten, plötzlich auf einmal Jesus auf dem Ölberg stehen sehen und sagen, ach, da ist er. Er hat mich zwar 2000 Jahre lang verfolgt, getötet, verbrannt und jetzt kommt er mich erlösen. So einfach ist das nicht. Deswegen hat Gott auch gesagt in Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Und bahnt ihm den Weg, räumt die Steine aus dem Weg für unseren Herrn zurück zu seinem Volk. Und mit jeder Liebestat, mit jeder Hilfswerk, was ihr dem jüdischen Volk zeigt oder gebt, beweist ihr ihnen, dass es Christen gibt, die Juden lieb haben können. Und wenn sie das mindestens einmal erkannt haben, dann ist es der nächste Schritt, auch zu erkennen, dass von Jesus Liebe und Erlösung kommen kann, ist viel näher. Und deswegen ist es wichtig, dass es noch viele solche Christen gibt wie euch, und damit die Juden erkennen, wow, Es gibt Christen, die uns lieb haben können. Also kann von Jesus auch Liebe kommen. Und das ist das Entgegenkommen von Adam und Eva, die erkannt haben, dass sie zusammengehören. Der Teufel hat es geschafft, uns 2000 Jahre zu trennen. Aber seit der Staatsgründung Israels, seitdem sich die Verheißungen alle eins Stück für Stück erfüllen, kommen sie wieder sich entgegen. Und es ist wichtig, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr auch nur zwei Punkte von dem ganzen Abend mit nach Hause nehmt, einmal ist, dass deine Liebe nicht abhängig sein, deine Liebe zu Israel und Beistand zu Israel nicht abhängig sein darf von dem Verhalten der Israelis oder von der israelischen Politik, sondern von Gott, von deinem Glauben an Gott, dass er seine Verheißungen in Erfüllung bringt, auch mit einem Volk, das momentan noch ungehorsam ist. Das einmal. Und zweitens, dass du eine Aufgabe hast als Christ, als hineingepfropfter Zweig, die Wurzeln am Leben zu halten. Dass du anfängst, einfach zu proklamieren, Gott daran zu erinnern, was er für sein Volk verheißen hat. Das ist der geistliche Kampf an der Seite Israels. Und diese beiden Punkte sind mir am wichtigsten. Und das ist unsere Berufung, das zu vermitteln, damit die Christen anfangen, aufzustehen, anfangen, auf den Tisch zu klopfen. Das ist auch sehr wichtig. Es wird so viel gegen Israel rumgestänkert. Auf dem Arbeitsplatz, draußen auf der Straße, wird ständig über Israel, was wir alles falsch machen, was wir alles... Es wird Zeit, dass wir Christen unsere Stimme erheben. Wisst ihr, die schweigende Menge hat damals Hitler an die Macht gebracht. Nicht die Mehrheit, die schweigende Stimmen. Und wenn die Christen heute, die Israel lieb haben, wenn sie schweigen und sich und ihre Stimme nicht hören lassen und nicht mehr auf den Tisch klopfen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass immer mehr und mehr Anti-Israelis hier lauter und lauter werden und dass das Böse immer mehr und mehr wächst. Und dafür haben wir euch was mitgebracht. Ein Button, darauf steht, Gott ist mit Israel und ich auch. Leider sind uns, wir haben nur noch die mit Magneten, die kannst du am Kühlschrank anheften. Und wir hatten auch welche dabei mit Nadeln, das konntest du hier anstecken. Das war für die ganz Mutigen. Die haben wir aufgefordert, damit in der Stadt herumzulaufen. Geh mal zu deinem Arbeitsplatz mit diesem Sticker. Gott ist mit Israel und ich auch. Dazu braucht man Mut. Das ist nicht so einfach heute. So ein Palästinenser-Fahne hier, kein Problem. Alle lieben dich. Dann wirst du sehr populär hier. Aber was für Israel? Aber ich will einfach Christen dazu ermutigen, sich hören zu lassen. Sag das. Ich bin ab und zu, habe ich auch eine Kette mit einem Davidstern, ich lande dann in Frankfurt und da ist mir schon passiert, dass eine nette Dame mich angesprochen hat und mir gesagt hat, wissen Sie, ich möchte Ihnen nur sagen, dass wir froh sind, dass wir Juden hier in Frankfurt haben. Das kann auch positive Begegnungen geben. Es muss nicht immer noch sofort Prügeleien geben. Nein, mach das mal. Ihr seid gut davon gekommen, weil die mit den Nadeln sind mir ausgegangen. Aber sonst hättet ihr morgen hier, würde ihn ganz, was wäre das für eine Stärke, wenn wenigstens alle hier, ich weiß nicht, wie viel sind wir hier, 150 ungefähr, wenn ihr alle mit diesem Ding hier angeheftet in Mühlsinn herumlauft, ja, dann werden die anderen immer ruhiger und immer ruhiger. Das ist wichtig, dass die Christen anfangen, sich hören zu lassen. Okay, nehmt euch die nachher mit. Hier kommt an unseren Büchertisch. Ich habe natürlich auch noch mein neues Buch, das heißt No Jews, No News. Das könnt ihr auch dort erwerben am Büchertisch. Und da geht es um verschiedene Sachen. Schau mal, es kann so viel passieren auf der Welt und keiner erfährt davon. Da können ganze Dörfer in Afrika abgeschlachtet werden. Kaum wird darüber berichtet. Und da brauche ich nur nächste Woche nach Israel zurückfliegen und dem nächsten Palästinenser auf den großen Zeh treten. Wisst ihr was? Das wird hier in jeder kleinsten Zeitung berichtet. Und nicht nur einen Tag, zwei, drei Tage wird das ständig diskutiert. Wenn keine Juden involviert sind, dann interessiert das keinen. Nur wenn irgendwie Juden in einem Konflikt involviert sind, damit sie die beschuldigen können, interessiert das plötzlich alle. Und Es geht unter anderem darum in diesem Buch, aber auch, das hilft dir auch, die ganzen Verbindungen zwischen dem heutigen Geschehen und den Prophetien und der Bibel zu verbinden. Einfach die Verknüpfungen zu machen. Dann verstehst du, was, warum das geschehen ist, wo steht das in der Bibel. Und das hilft dir auch in Zukunft, die aktuellen Geschehnisse alleine schon einzuordnen, wenn du regelmäßig die Bibel liest. Das ist, und da brauchst du nicht immer jedes Mal mich fragen, wo stehen wir, auf welcher Seite sind wir jetzt in der Bibel. Das kannst du dann alleine herausfinden. Das hilft dir einfach, das umzudenken und die Verbindungen alleine zu machen. Deswegen möchte ich dir empfehlen, das mitzunehmen. Und nimmt man direkt zwei mit, dann ist auch günstiger. Ja, das könnt ihr nachher verschenken. Oder wenn ihr so jemanden habt, den ihr ein bisschen für Israel erreichen wollt, wo ihr ständig versucht, ihn zu überreden und mit Israel und so, und der kapiert das nicht, das Buch wird dazu helfen. Und übrigens, bald ist Weihnachten, dann habt ihr ein paar Weihnachtsgeschenke, ist ja auch gut. Nee, noch nicht. Noch. Okay, also, ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss. Und eins, das Letzte hier, wenn ihr unseren Rundbrief noch nicht bekommt, dann möchte ich euch bitten, das hier auszufüllen für die Oldschool. Die können das hier mit Handschrift ausfüllen. Oder wir haben auch irgendwie, wenn man das nochmal laufen kann, was vorhin lief, dann könnt ihr auch den QR-Code oder am Tisch einen QR-Code einscannen und dann könnt ihr es selber ausfüllen. Das geht schneller und das erspart uns sehr viel Arbeit. Aber da, in diesem Rundbrief geht es einfach um einfach die aktuellen Geschehnisse in Israel und im Nahen Osten und wo wir sie in der Bibel wiederfinden. Das sind jetzt nicht nochmal Nachrichten, ich weiß, es gibt schon so viele Nachrichten, Rundbriefe, aber ich mache die Verknüpfungen zwischen dem Prophetischen und dem Aktuellen. Und darum geht es in diesem Rundbrief. Möchte ich euch empfehlen, macht das, der ist kostenlos und dann bleiben wir auch in Verbindung. Und dann kann ich euch auch einladen zur nächsten Israelreise nächstes Jahr im Mai. Deswegen macht keine Pläne für Mai nächstes Jahr. Da kommt ihr alle mit nach Israel. Das wird eine tolle Reise. Und das werde ich jetzt auch demnächst auf diesem Rundbrief veröffentlichen. Ich hoffe, da sehen wir uns alle bald wieder. Gottes Segen.